Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin und Familie Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Survivor Queen Podcast Folge. Wir schauen uns heute eine Theorie an. Ihr habt uns nämlich das Feedback gegeben, ihr findet das super, wenn wir immer mal auch Theorieteile einbringen, nicht nur Workshops und Übungen zum selber machen, mitmachen, sondern auch mal zwischendrin ein bisschen was fürs Hier, ein bisschen was zum Verstehen der eigenen Verhaltensweisen, der eigenen Muster. Und deswegen habe ich euch heute eine Theorie mitgebracht, die Grounded Theory, die sogenannte schützende Bewältigung von Dr. Logisvaran. Wenn es euch mehr interessiert, ihr könnt euch das komplette Buch kostenlos runterladen, also es ist wirklich frei zur Verfügung im Internet. Der Link ist wie gewohnt in den Shownotes oder du kannst es dir auch als Softcover kaufen. Einfach einmal kurz vorab. Das Modell ist ein Modell, das aufgestellt wurde zum Thema Diskriminierungserfahrungen von Fachkräften in der sozialen Arbeit. Also es ist ein sehr, sehr spezifisches Modell und trotzdem merkst du ja, dass ich dir das Modell hier vorstellen möchte. Warum? Weil für mich Diskriminierungserfahrung und sexualisierte Gewalt, auch sexuelle Belästigung, das sind ja auch Diskriminierungserfahrungen in einem anderen Bereich als das, wozu das Modell aufgestellt wurde und geforscht wurde. Deswegen braucht es an der einen oder anderen Stelle, gerade wenn du das Buch liest, vielleicht ein bisschen Übertragungsleistung und gleichzeitig, ja, mache ich einen Teil der Übertragungsleistung hier für dich im Podcast, weil ich das Modell so mega cool und spannend finde. Also an der Stelle einmal ganz, ganz fett Props hier an dich, Ari, für das Schreiben dieses sehr, sehr coolen Buchs und für das Vorstellen letztes Jahr auch live im Webinar. Und heute schauen wir uns das nochmal ganz spezifisch an, wie wir dieses Modell für uns Queens ummünzen können, wo können wir daraus lernen. Also, wenn du magst, kannst du auch einfach auf den Link in den Shownotes klicken und dir einmal das E-Book runterladen und dann hast du auch das Modell einmal optisch vor dir. Das ist auf Seite 141 für diejenigen, die es gerne visuell haben möchten. Ansonsten führe ich euch natürlich auch ganz entspannt einmal durch das Modell durch. Also, was besagt das Modell eigentlich? Das Modell beschreibt, wie wir, wenn wir in Diskriminierungserfahrungen sind, in Situationen, ja, wo wir zum Beispiel als Queens wegen unserer, ja, unseres Genders, unserer Geschlechterrolle, unseres Frauseins diskriminiert werden. Ja, wie gehen wir dann damit um? Und wir haben drei Stadien oder im Prinzip Zyklen, die dann immer wieder ablaufen. Wir haben einmal als erstes die Situationsanalyse, als zweites die unmittelbare Reaktion und an dritter Stelle Schutz und Stärkung. Also im Prinzip nochmal eine Reaktion danach. Und das finde ich so spannend, dass wir uns die Stadien einfach nochmal genauer anschauen. Was passiert wann eigentlich genau? Und lass uns einfach mal starten mit dem ersten Stadium der Situationsanalyse. Und du merkst schon, ich werde gar nicht so doll ins Detail gehen. Ich werde dir das Modell vorstellen und wahrscheinlich wirst du an der einen oder anderen Stelle schon selber Situationen in Erinnerung haben. Vielleicht möchtest du das auch als Mini-Workshop mit mir mitmachen und immer mal zwischendrin Pause drücken und das mal für dich aufschreiben und vielleicht eine Situation für dich mal aufdröseln, die schwierig war, wo du ja vielleicht auch einfach belästigt worden bist, wo irgendwie irgendwas unangenehm war. Es geht jetzt wirklich gar nicht so deep um Trauma, um Missbrauch etc. Kann es auch gehen, ne? Aber es ist einfach ein cooles Modell, um für sich nochmal die Situation auch im Nachhinein zu analysieren und zu verstehen. So, was passiert? Als erstes haben wir eine Situationsanalyse. Also stelle dir einen Moment vor, in dem du diskriminiert worden bist, in dem etwas war mit einer anderen Person. Und was bei den meisten Menschen unterbewusst oder unbewusst passiert, sind im Prinzip so drei große Kategorien in der Analyse. Das eine ist, sind die sozialen Bedingungen. Ja, also wie stehe ich eigentlich zu dem Menschen, der mich gerade diskriminiert? Ja, also professionell, ne, ist das irgendwie mein Chef? Ist das ein Kollege, eine Kollegin? Wie ist die Bekanntheit? Ne, kennen wir uns eigentlich? So, ist das ein Bekannter von mir? Ne, sind wir KollegInnen? Oder ist das vielleicht irgendwie ein Mensch, der mit mir im Fahrstuhl steht, der irgendwie zufällig im gleichen Gebäude arbeitet, aber irgendwie, Ne, und dann nochmal ganz besonders das Abhängigkeitsverhältnis. Ne, also bin ich von dem Menschen eigentlich abhängig? Ne, ist das mein Partner, der das Hauptgeld reinbringt? Ist es mein Chef, der mich feuern könnte oder meine Chefin? Ne, also wie sind eigentlich die sozialen Gegebenheiten? Und uns das einmal klar zu machen, dass wir das meistens sehr, sehr schnell unterbewusst einmal abrattern, und dass das mit unserer Entscheidung beeinflusst, aktiv oder passiv, kommen wir gleich noch zu, wie wir uns dann verhalten. Außerdem, ne, neben den sozialen Bedingungen, auch die äußeren, die räumlichen Bedingungen. Also ist es ein Raum, ist es ein Ort, an dem ja ich mich denn wehren könnte oder wollte, ja, sind wir im Fahrstuhl, sind wir im Großraumbüro, sind wir in einem Café, sind wir auf einer dunklen Straße, und welche Gefahren und Konsequenzen hätte denn das, ja, also bei meinem Chef, meiner Chefin potenziell, ja, ich weiß, es gibt das allgemeine Gleichstellungsgesetz, aber Fragezeichen, ob ich dann nicht gefeuert werde, meinen Job verliere, meine Lebensgrundlage verliere, mich von meinem gewalttätigen Partner, Partnerin zu trennen, verliere ich mein Netzwerk, verliere ich vielleicht auch da Geld, Lebensgrundlage, Abhängigkeiten voneinander. Na, da merkst du schon, das hängt natürlich auch zusammen, die Konsequenzen mit den sozialen Bedingungen, gerade wenn Abhängigkeit da ist. Deswegen ist ja auch Abhängigkeit nochmal so ein ganz, ganz großes Thema. Wenn ich das Thema Arbeit, also das wirklich nochmal im arbeitsrechtlichen Kontext interessiert, ne, allgemeines Gleichstellungsgesetz, haben wir gleich zwei Podcast-Folgen hier im Survivor Queen Podcast, wo wir nochmal ganz spezifisch darüber sprechen. Einmal mit Kriminologin Christina und einmal mit Verena und Sebastian, wo wir spezifischer über Möglichkeiten sprechen, wie du denn handeln und reagieren kannst. So, das einmal am Rande, weil ich immer wieder das Arbeitsbeispiel nehme. Und dann haben wir noch sogenannte subjektbezogene Bedingungen. Ne? Also welche sozialen Merkmale hast du denn? Ne? Bei mir zum Beispiel Alter, Hautfarbe. Ja, also bei mir, wenn mir Dinge passieren, springt auch immer mal irgendwie die Frage an, liegt das daran, dass ich weiblich bin? Oder daran, dass der Mensch mich jetzt als, in Anführungsstrichen, Ausländerin, als Chinesin sieht. Ja, also es ist vielleicht nicht nur Sexismus, sondern auch Rassismus. Oder es ist eigentlich Rassismus und kein Sexismus. Oder was ist denn das jetzt? Na, also da spielen tatsächlich die Merkmale, wie du dich wahrnimmst, wie andere dich wahrnehmen, eine Rolle. Und dann spannenderweise natürlich auch die Sprache. Also vielleicht kennst du das, so Situationen. Ich habe das leider sehr häufig erlebt, dass Menschen dann aufgrund ihrer Sprache diskriminiert worden sind. Fällt mir gerade ein nicht so schönes Beispiel tatsächlich aus meiner Kindheit. So, ich bin wie wahrscheinlich einige von euch wissen, vietnamesisch sozialisiert. Also meine Eltern sind beide aus Vietnam. Ich bin aber in Deutschland geboren und aufgewachsen und spreche deswegen quasi beide Sprachen, seit ich Kind bin. Und ich bin mal mit meiner Mama einfach nur im Dorf entlang gelaufen und dann kommt uns jemand entgegen und sagt ganz plump, hey, wir sind in Deutschland, sprecht Deutsch. So. Und auf den ersten Blick ergibt das total Sinn, gerade als Kind, hat er recht. Aber meine Mutter spricht nicht so gut Deutsch und ich spreche nicht so gut Vietnamesisch. Und dann war so, ja, okay, also Vietnamesisch fühlt sich irgendwie gut an, weil ich ja die Sprache meiner Eltern irgendwie auch sprechen möchte und lernen möchte. Und plötzlich sagt mir jemand, ich soll das aber nicht, weil wir in Deutschland sind. So. Und ne, da sind wir quasi aufgrund der Sprache diskriminiert worden, ohne dass wir den Menschen was getan haben. Und Sprachmächtigkeit. Meine Mutter konnte sich gar nicht so richtig wehren, weil sie gar nicht so genau wusste, wie und was. Und sagt dann, ne, also meine Mama ist da recht gleichmütig und sagt, ach, ignoriere den einfach. Und ich habe Tage und Wochen lang gekocht als Kind und dachte so, das kann der. Also erstmal dachte ich, vielleicht hat er recht, vielleicht sollte ich kein Vietnamesisch mehr sprechen. Und dann aber irgendwann kam ein Wut, eine, nee, das ist doch nicht in Ordnung. Was bildet er sich ein? Ja. Und dann kommen wir noch auf andere subjektbezogene Bedingungen, wie zum Beispiel die Sozialisation. Ja, wie sind wir denn groß geworden? Wie hat man uns beigebracht auf Diskriminierung, auf potenziell ja jemand, der doof zu uns ist, zu reagieren? Ne? Also wurde dir als Kind vielleicht gesagt, ach, der ärgert dich nur, weil er dich mag, in Klammern hochtoxisch, oder wurde uns beigebracht, uns zu wehren? Ja, mein Freund, der ist da sehr klar und sagt, dann kriegt er das zurück. So, die da sehr typisch weiblich und braves Mädchen sozialisiert worden bin, denke immer erstmal dreimal nach und frage mich immer erstmal, hätte ich das irgendwie anders machen können? Lag es vielleicht an mir? Und dann sind wir natürlich auch beim Punkt Persönlichkeit. So, jeder Mensch ist anders. So, wenn ich einfach eher der introvertierte Typ bin und einfach gar nicht so outgoing und irgendwie, ich gebe dir halt zurück bin, dann ist vielleicht auch das aktive Reagieren gar nicht so meiner Persönlichkeit entsprechend. Ja? Und jetzt merkst du schon, wir haben ganz schön lange über eine Situationsanalyse gesprochen. Vielleicht magst du für dich einmal Pause machen, nochmal vielleicht auch zurückspulen, vielleicht hast du auch währenddessen schon mitgeschrieben. Wie ist es für dich in so einer Situation, wenn du das mal wirklich aktiv durchspielst? Welche sozialen Bedingungen gibt es oder gab es in der Situation für dich? Wie war die Bekanntheit zwischen dir und der Person? Gab es ein Professionsverhältnis? Gab es Abhängigkeiten? Wie waren die äußeren Bedingungen? Der Raum im größeren Sinne, ne, örtlich, welche Gefahren, Konsequenzen hätte es gegeben, wenn du dies oder jenes getan hast? Meistens spielt man ja so 1, 2, 3 Situationen im Kopf durch in so Momenten. Und dann eben noch, ja, ich sag mal, ganz individuelle Merkmale bei dir. Ne? Sozialisation, Persönlichkeit, vielleicht auch noch Dinge, die Richtung Rassismus mit reinspielen könnten. Na, wie bei mir Hautfarbe, sehr offensichtlich das Äußere. So, und da einfach mal wahrzunehmen, was unser Brain in so Gefahren, Diskriminierungssituationen alles durchspielt. Ja, mal schneller, mal kürzer und mal irgendwie mit Gedanken rasen. Aber das sind alles Dinge, die wir mit berücksichtigen. So, das ist ganz schön krass. Und darauf, auf diese Analyse, die teilweise in Sekundenbruchteilen passiert und jetzt vielleicht ein bisschen langsamer, folgt die Stufe 2, die unmittelbare Reaktion. Und da unterscheidet Dr. Logeswaran in 3 situationsgebundene Reaktionstypen. Und das finde ich nochmal total cool, sich das klar zu machen. Das sind Reaktionen, die wir aufgrund der Situation, der Situationsanalyse machen, ja, nicht weil wir immer so sind, ne, das ist jetzt nicht meine Persönlichkeit, dass ich immer so oder so handle, sondern in meinem Rahmen, in meiner Bewertung, in meiner Analyse der Situation hat das Sinn ergeben, war das Sinnvollste und das potenziell vielleicht auch Schützendste für mich, also das Ungefährlichste, ne? Oder auch für andere. Es gibt ja unterschiedliche Motive, warum man dann in Situationen eingreift. So, und da gibt es im Prinzip die drei Typen, die auch, ich sag mal, vom Namen her relativ selbsterklärend sind. Typ 1, aktiv handelnd. Ja, ich greife ein, entweder wenn ich selber diskriminiert, belästigt werde, dass ich dem Menschen da was zurückgebe. Ne? Entweder reagiere und sage, ey, das ist aber nicht in Ordnung. Oder vielleicht auch andere Möglichkeiten. Da auf jeden Fall ganz, ganz große Empfehlung, die Folge zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz mit Verena und Sebastian anhören. Da geben die uns richtig coole Tipps und Tools mit an die Hand, was man so tun kann. Zum Beispiel den Todesblick. Ja. Also man kann auch aktiv handeln, ohne zu reden. Ne? Jemanden ganz, ganz böse anstarren, dass der sich denkt, war vielleicht doch nicht so gut. Also aktiv handeln kann wirklich etwas tun, intervenieren, eingreifen, sprechen sein, kann aber auch ja nonverbal sein, aber trotzdem sehr klar. So der Mensch kriegt eine Reaktion. Als zweites, oder ich mache mal als die dritte Option, dann haben wir nämlich das andere als dazwischen. Die dritte Option ist distanzierend, also die Situation verlassen. Und auch das, gerade wenn du nochmal überlegst, bei der Situationsanalyse, gerade wenn wir zum Beispiel beim Thema Gefahr sind, ist vielleicht die Situation verlassen das Sicherste. Auch wenn es sich vielleicht emotional doof anfühlt, ja, jemandem das Feld zu überlassen. Aber vielleicht ist es das Beste, zu gehen. So, egal ob es jetzt, ich sag mal, eine Trennung ist, egal ob es jetzt eine Arbeitsplatz kündigen ist. Auch wenn es natürlich nicht geil ist, dass man dann selber gehen muss. Ne, können wir nochmal eine ganz andere Diskussion aufmachen. Oder ganz platt im Fahrstuhl. Geschlossener Fahrstuhl. Vielleicht schätze ich das Risiko recht hoch ein, dass der Kollege, der jetzt mit mir im Fahrstuhl steht, dann irgendwie den Stopp-Knopf drückt, den Alarmknopf. Nicht Alarm, sondern Stopp. Ne, dass man dann irgendwie plötzlich eine Zeit lang zu zweit da drin ist, weil man sich gerade gewehrt hat. Und dann wird's gefährlich. So, das wollen wir nicht. Ja, also es gibt Situationen, und zwar gar nicht so wenige, in denen ist das Distanzieren, das Weggehen, das Sicherste und Beste, was wir für uns tun können. Auch wenn es sich manchmal wie Verlieren und Aufgeben anfühlt. Und dann haben wir quasi die Handlung dazwischen, das passiv Zurückhaltende. Also, wir hatten als erstes aktiv handelnd, dann hatten wir gerade das distanzierend und das passiv zurückhaltende ist, man bleibt in der Situation, ist aber zurückhaltend. Na, da können wir zum Beispiel statt einem bösen Blick einen starrenden, also einen Blick haben. Jetzt fällt mir natürlich kein kluges Beispiel mehr ein, aber vielleicht hast du noch was, wo du denkst, ah ja, das könnte die Mitte sein. Also manchmal ist es auch da wieder situationsbezogen. Vielleicht kann man nicht gehen oder möchte man auch nicht gehen. Das kann ja auch eine Frage der, ich sag mal, Ehre sein, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht hier weg. Ich lasse mich von dir nicht vertreiben, du Doofkopf. Aber aktiv handeln könnte ich jetzt auch nicht. Also bleibe ich jetzt einfach hier, habe verschränkte Arme und dann nimmt bitte wahr, dass ich das kacke finde. Ja. Und die drei Sachen, ne, die drei möglichen Reaktionen, die kann man wieder einteilen. Also bei jedem kannst du im Prinzip nochmal den Kontinuum anschauen. Wir können uns anschauen, uns aktiv dazu entscheiden, wie physisch präsent wir sein wollen. Wir haben gerade schon das Beispiel gehabt, klassisch Intervention, reingehen. Wir sind sehr präsent, wenn wir den Menschen sagen, ey, das ist nicht so cool, ne, dann sind wir da. Wir können aber auch nicht so physisch präsent sein, wenn wir distanzierend sind, also wenn wir rausgehen, dann sind wir quasi gar nicht präsent. Und es gibt das dazwischen, ne? Wenn wir passiv zurückhaltend sind. Wir sind weiterhin im Raum, aber nicht so präsent wie jemand, der etwas tut oder sagt. Intensität der Interaktion, ne? Wie doll ist meine Interaktion? Schicke ich den Blick des Todes oder sitze ich da mit verschränkten Armen und zeige einfach durch meine Körperhaltung, dass das nicht cool ist? Oder ja, geht's Richtung Streit, Diskussion? Also auch da, ne? unterschiedliche Möglichkeiten, wie du agieren kannst oder wie du in solchen Situationen agierst. Intervention. Welche Intervention ist denn für dich das Richtige? Und Kommunikationsform. Verbal, nonverbal. Ja, wir können ganz schön viel über Nonverbales ausdrücken. Viele von uns, und das erlebe ich auch immer wieder mit Queens, so, die haben ein Gefühl von, ich hätte was sagen müssen. Ja, egal, ob es ihnen passiert ist oder anderen. Aber gerade beim Thema Trauma ist Sprache so ein schwieriges Thema. Denn sobald wir uns im Traumakontext befinden, ne, also quasi eine potenziell retraumatisierende oder triggernde Situation entsteht oder entstehen kann, ja, passiert in unserem Hirn was ganz Verrücktes. Unser Sprachareal fährt runter. So kannst du dir auch in der Podcast-Folge zum Thema, wie funktioniert unser Gehirn eigentlich in Bezug auf Trauma, kannst du dir das nochmal anschauen. Und das ist so krass, da einfach für dich einmal zu verstehen, so, es gibt unterschiedliche Arten von Kommunikation. Und wenn in dem Moment deine Sprache nicht mehr geht, dann ist auch nonverbal total in Ordnung. Und das schreibt Dr. Logeswaran auch nochmal total klar in ihrer Theorie. Und das finde ich so cool, dass sie sagt, hey, die Reaktionstypen, aktiv handeln, passiv zurückhalten und distanzieren, sind alle gleichwertig. Da ist keine Wertung drin. Ich weiß, gesellschaftlich, ne, haben wir ganz, entweder gesellschaftlich oder vielleicht auch intern, ne, aus dir heraus sagst du, ja, aber ich hätte so gerne aktiv gehandelt und ich finde das so gut und wichtig. Aber es ist nicht immer die beste Form. Sie passt vielleicht auch zur Situation gar nicht, ne? Wenn du dich dadurch in Gefahr bringst oder deinen Job in Gefahr oder deinen Lebensunterhalt oder so viele mögliche Gründe, warum du die eine oder die andere Reaktion wählst. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, dass du da für dich vielleicht auch nochmal reflektierst, wann handelst du eigentlich wie? Und da vielleicht auch einmal dich selber wertzuschätzen, dass du hoffentlich aufgrund deiner jetzt nochmal rationalen Situationsanalyse, die wir hier gemeinsam gemacht haben, dass du für dich sehen kannst, ha, guck mal, und deswegen habe ich an der Stelle so oder so gehandelt. Und dann kommen wir zu dem dritten Schritt, was denn eigentlich nach der Reaktion passiert. Weil ganz oft ist das dann für uns zu Ende. Ne? Also da war eine Situation und dann habe ich das gemacht oder ich habe das nicht gemacht. Und in dem Modell haben wir noch eine dritte Stufe, die dann quasi auch uns schützt und uns stärkt und damit dann quasi einmal die schützende Bewältigung rund macht. Wie gehe ich denn mit der Situation um, die mir passiert ist und damit, wie ich am Ende agiert habe? Und erst durch den Umgang verarbeiten wir die Situation vollständig und gehen hoffentlich danach gestärkter hervor. So. Und dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und die mag ich dir ganz, 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 ganz doll ans Herz legen. Für dich zu schauen, wie du vielleicht, wenn du noch ja Situationen mit so einem offenen Faden hast, dass du die für dich bearbeitest. Hier im Modell haben wir vier Möglichkeiten. Wir haben das Sharing, ja, das Teilen mit anderen. Das kann ganz klassisch mit deiner Therapeutin, deinem Therapeuten sein. Das kann mit FreundInnen, Familie, PartnerInnen sein. Das kann aber auch ganz spezifisch zum Beispiel in einem Rahmen sein, wo du mit anderen Betroffenen sprichst. Ne? Da sind wir dann beim Thema Selbsthilfegruppe, Survivor Queen Community. Also ein Ort, an dem du dich mit anderen austauschen kannst, ohne dich groß erklären zu müssen. Ja? Gerade im Rassismus-Kontext, ne? In der BIPOC-Community macht das einen riesengroßen Unterschied, wenn man nicht noch jemandem erklären muss, warum das, was ich gerade erlebt habe, rassistisch war, sondern die anderen nicken und sagen, kenne ich. Und genauso kann es auch unglaublich heilsam sein, und das erlebe ich auch bei unseren Queens in der Community, dass sie einfach teilen können, ja, und oh, ich muss Zug fahren und das ist so schwer und niemand fragt, warum ist Zugfahren schwer, sondern viele Queens haben ein Verständnis dafür und eine Vorstellung, entweder weil es bei ihnen auch so ist, ne, oder sie können sich zumindest denken, warum. Ne, viele Menschen Ohnmachtsgefühl, wenn der Zug nicht kommt, Gerüche, sehr viel Nähe, man sitzt sehr, sehr nah neben einem fremden Menschen. Ja, also da kann man, es ist mehr Empathie, Mitgefühl und Vorstellungskraft da, wenn du es innerhalb, ja, einer Peer Group teilen kannst. Von daher, da eine ganz große Einladung für dich zu schauen, wie, wo kannst du Dinge, die du erlebt hast, vielleicht mit anderen Menschen teilen, wo du dich nicht so doll erklären musst. Das hilft.
Die zweite Strategie, damit umzugehen, ist das sogenannte Proving. Also es sich selbst und anderen beweisen, so ein bisschen im vorauseilenden Gehorsam. Ja? Ganz klassisches Beispiel ist im Rassismus, wir hatten vorhin das Thema Sprache, ne, da habe ich mal ein Beispiel genannt mit dem, dann wusste ich nicht so ganz, wie ich jetzt damit umgehen soll, ob ich jetzt vietnamesisch oder deutsch spreche. Und ich habe dann zum Beispiel für mich ganz lange als Kind und Teenagerin versucht, so deutsch wie möglich zu sein und so viel deutsch wie möglich zu sprechen und am besten vor anderen gar nicht vietnamesisch zu sprechen. Ja, damit das gar nicht erst passiert und ich immer wieder zeigen kann, guck mal, wie toll ich deutsch spreche. Das heißt, da sind wir, ne, wenn wir das mal auf Trauma ummünzen und da mal gucken, sind wir im Prinzip in einer Strategie, ne, die schützt uns davor, dass uns das potenziell vielleicht nochmal passiert. Aber wir sind in einer Überkompensation. Ja, die Strategie war vielleicht mal hilfreich, vielleicht früher, wo wir noch jünger, kleiner waren, wie auch immer. Und jetzt so im Erwachsenensein ist das vielleicht gar nicht so der klügste Umgang, ne, aus traumatherapeutischer Sicht. Von daher, wenn du merkst, dass du da selber in so einer Überkompensation bist, wo es eigentlich gar nicht darum geht, wie du dich fühlst und wie dir es damit geht, sondern du quasi versuchst, ein Bild nach außen zu projizieren, damit andere dich zugehöriger wahrnehmen, weißer wahrnehmen, weniger als Opfer wahrnehmen, ne? Dann ist das vielleicht eine gute Möglichkeit, da auch mal in der Therapie drauf zu schauen, zu merken, wie kann ich diese Strategie, die mal hilfreich war, anerkennen und wie kann ich die heute anders handhaben? Als drittes haben wir das sogenannte Testing. Finde ich ganz schön. Kenne ich so früher, ich habe ja mal, irgendwann mal habe ich ja mal Wirtschaftsinformatik studiert und da gibt's so ganz tolle Modelle, wo du quasi immer wieder testest. Ne? Man macht einen Prototypen, man testet ihn, man verbessert ihn und geht wieder von vorne los. So. Und so ähnlich kann man auch die schützende Bewältigung in unserem Alltag sehen, ne? Dass wir quasi im Nachhinein uns anschauen, wie haben wir denn reagiert? Ja, also quasi als Test zu sehen, so ganz wissenschaftlich von oben drauf zu schauen, zu sagen, okay, so habe ich also jetzt in dieser Situation mich verhalten. Wie ist denn das Ergebnis für mich? Also bin ich zufrieden damit, wie ich mich verhalten habe? Wie ist es ausgegangen? Was ist dann passiert? Wie habe ich mich gefühlt? Wie ist der Konflikt, das Gespräch oder was auch immer da war? Ne, wie ist das weiter verlaufen? Und das quasi als Test zu sehen und dann zu sagen, okay, und wie möchte ich mich in Zukunft verhalten? Ne? Mache ich das genauso wieder? Bin ich da voll happy mit? Oder ja, mache ich da was anderes? Auch eine spannende Herangehensweise, ne? Ganz, ganz wertfrei zu sagen, okay, und ich gucke mir das mal an. Und die vierte Möglichkeit ist das sogenannte Pre-Reducing. Ja, da sind wir bei im Prinzip einer Prävention. Aber eher im Sinne von, naja, dann, also was kann ich tun, was tue ich vielleicht in Zukunft, damit ich nicht mehr in solche Situationen gerate. Und das kann sein, dass ich mich selber einschränke. Ne? Ich gehe nicht mehr in Fahrstühlen, wenn da nur ein anderer Mann drinne ist. Ich gehe nicht mehr nachts allein im Dunkeln. Dann sind wir aber auch schnell bei der Was hattest du an Debatte, ne? Ich trage keine sexy Sachen mehr. Fragezeichen. Na, also da sind wir wieder bei sehr viel Verantwortung bei uns als Betroffene. Gleichzeitig ist da aber natürlich auch eine Macht drin, ne? Wenn wir eine Selbstwirksamkeit haben und entscheiden können. Vielleicht entscheiden wir anders und sagen, okay, ich begebe mich nicht mehr in so starke Abhängigkeitsverhältnisse. Ne? In einer Partnerschaft zum Beispiel, dass ich auf jeden Fall in meiner nächsten Partnerschaft haben wir getrennte Konten und ich verdiene mein eigenes Geld. Und dann haben wir vielleicht nur ein Gemeinschaftskonto für Miete und Ausgaben. Ja, also man kann Pre-Reducing so oder so verwenden. Ja? Du kannst im Prinzip dich selber einschränken oder du kannst sagen, okay, wie kann ich da das Risiko, dass mir so eine Situation nochmal passiert, entweder aufgrund der Situation, ne, strukturell kann ich da vielleicht Dinge schon vermeiden, anders machen oder dann eben wie, ja, Punkt. So. genau. Das war jetzt einmal das Konzept schützende Bewältigung im großen Umschlag. Jetzt ist natürlich die Frage, was machst du damit? Kannst du da Situationen für dich mit bearbeiten, verarbeiten, besser verstehen? Ne? Und das finde ich so wichtig, gerade bei solchen Modellen. Oder gerade ganz spezifisch bei diesem Modell. Es gibt keine Bewertung, was jetzt das richtige, das bessere Verhalten ist, sondern einfach nur ein Verstehen. Ah, deswegen habe ich mich so verhalten. Oder aha, distanzieren ist auch eine Reaktion. Ne? Also ich erlebe das ganz oft, dass dann Queens sagen, naja, und dann bin ich einfach nur weggegangen. Ne? Und haben dann irgendwie Schuldgefühle oder ja, sie fühlen sich da schlecht, weil sie sagen, ich habe ja nichts gemacht. Aber das Distanzieren, das Weggehen ist ein aktives, also ist ein Akt, auch wenn es nicht das aktive Handeln ist. Ja, genauso passiv zurückhaltend in der Situation zu bleiben, kann vielleicht in dem Moment das Sinnigste sein. Ja? Also da einfach mal für dich zu schauen, wie, in was für Situationen fällt dir das auf, wie gehst du damit um und wie kann, ne, wenn du den dritten Schritt auch noch ausführst, Schutz und Stärkung, wie kannst du aus der erlebten Situation besser, gestärkter hervorgehen? Und das wünsche ich mir ganz, ganz dolle für dich, für alle Queens, für alle Menschen, die hier zuhören, dass sie nicht gefangen bleiben im ewigen Teufelskreis, egal ob es im Drama-Dreieck, im Traumastrudel, also egal ob Drama-Dreieck, Traumastrudel oder welche Konzepte und welche Dinge auch immer, ja, das wünsche ich mir, dass ihr da nicht stecken bleibt, sondern ganz entsprechend dem systemischen Satz, jeden Tag ein Stückchen besser, dass ihr euch ein Stückchen besser versteht, dass ihr Stückchen vorankommt und hoffentlich, ja, Stück für Stück ein glücklicheres, zufriedeneres Leben führt und da ist Verständnis natürlich für sich selber, Verständnis und Mitgefühl ein ganz, ganz großer Punkt, ein riesengroßer Game Changer. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieser Input-Folge. Wenn du magst, ganz große Einladung, dir das Buch zu holen. Seite 141 siehst du die Grafik. Kannst auch super gut einmal durchspringen und ich habe jetzt natürlich auch alles immer nur so ein bisschen angerissen, auch wenig zu den Ausprägungen bei den Reaktionstypen erzählt. Genau, da kannst du einfach einmal durchs Buch dir die entsprechenden Unterkapitel durchlesen. Lässt sich wirklich gut lesen, macht Freude. Ganz große Empfehlung, dir das Buch anzuschauen. Oder zumindest einmal die Grafik, ist auch super gut dargestellt. Empfehl's gern weiter, diskutier darüber mit anderen Menschen. Und damit wünsche ich dir einen wundervollen Morgen, Abend, Tag, gute Nacht, wann auch immer du das hörst. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge.
Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!